Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan. Ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode einer ganz tollen, das weiß ich einfach jetzt schon. Und zwar heute bei mir zu Gast Miriam Mertens. Hallo, liebe Miriam.
Hallo, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Ich habe eine kleine Introduction vorbereitet für die, die dich noch nicht kennen. Darf ich die zum Besten geben?
Sehr gerne, ich bin gespannt.
Ja, also zum einen Miriam Mertens habe ich kennengelernt über die Shirin de Bruyn. An dieser Stelle ein schönes Hallo, die uns miteinander vernetzt hat. Und Miriam Mertens Leidenschaft gilt der Tech-Branche, menschenzentrierter Führung und Nachhaltigkeit. Am besten in Kombination. Als Co-Founderin und CEO von DeepSkill, der digitalen Plattform Personalentwicklung, hat sie ihre Leidenschaft zum Business gemacht. Und übrigens wurde ich dort als Trainerin und Coach auch schon für coole Projekte eingesetzt und mache die Zusammenarbeit, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, mit deinem ganzen Team, liebe Miriam, sehr viel Spaß. Das vielleicht ganz kurz an dieser Stelle. Ja, Miriam arbeitete viele Jahre als Softwareentwicklerin sowie Managementberaterin in Asien, Afrika und Europa. Und sie hält ein MBA der renommierten Kellogg School of Management und der WHU Otto Beisheim School of Management. Sie gründete bereits 2001 ihre erste eigene Firma, eine Webdesign-Agentur und 2010 eine Non-Profit-Organisation mit dem Schwerpunkt Leadership und 2014 ihren eigenen Coworking-Space. Sie verantwortete den Startup-Bereich der Deutschen Telekom und entwickelte das größte deutsche Tech-Startup-Programm, das bis heute mehr als 400 Startups fördert. Sie engagiert sich für Female Empowerment, das vereint uns, mehr Empathie und Menschlichkeit im Business und gerechtere Kapitalverteilung im Venture-Kapitalbereich. Und sie ist auch Mitglied im Marketing-Club Köln-Bonn und auch über den kennen wir uns. Und da hast du letztens, da haben wir uns dann auch persönlich kennengelernt, drei Tipps an Unternehmerinnen mitgegeben und an Startups. Und vielleicht, um damit zu starten, liebe Miriam, weißt du noch, welche drei das waren?
Boah, ich überlege gerade ganz hektisch, was ich da genau gesagt habe. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich was in Richtung Mut und dass man einfach einen Schritt nach vorne gehen soll gesagt habe, weil das ist eigentlich, was mir immer total wichtig ist und ich immer nach vorne stelle. Weil ich glaube, zum einen bei so einer persönlichen Entwicklung oder auch unternehmerischen Entwicklung, der Weg ist das Ziel. Man muss einfach losgehen und Mut ist nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut ist, Angst zu haben und es trotzdem zu machen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in die Richtung war, dass man einfach mal losläuft und sich viel zutraut und dann einfach mal auf den Weg schaut, wie es so funktioniert und keine Angst eben vor oder ruhig Angst vor Versagen hat, aber es dann eben trotzdem tut.
Ja, genau. Ich glaube, ne, aus der Komfortzone kommen war auch einer der Punkte. Und du hast irgendwie gesagt, dass du auch ganz oft Sachen gemacht hast, wo du erstmal dachtest, das kann ich nicht. Ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, in der Tat. Also ich habe meinen beruflichen Werdegang so gestartet, nämlich in der Tat ja mit dem Berufsfeld, was damals total ungewöhnlich war. 1998, der Softwareentwicklerin, war weder was ich vorher gemacht hatte, was mir besonders total nah lag, aber in der Tat, also Technologie, Computer im weitesten Sinne, das ist ja wirklich schon ganz, ganz lange her, das Internet war gerade erst wenige Jahre alt, hat mir viel Spaß gemacht, fand ich total spannend und ich habe einfach viele Potenziale gesehen und dachte, da wird eine große Sache draus, aber mitnichten konnte ich das gut und habe gedacht, boah, wenn du das nicht gut kannst, aber es wird eine große Sache, dann solltest du das jetzt vielleicht machen. In der Tat suche ich da oft die Felder, wo ich denke, ja, musst du einfach reinspringen. Und ganz viele Sachen sind ja auch einfach Handwerk. Also man kann alles erlernen und muss einfach Schritt für Schritt da losgehen. Und so war das dann auch in der Tat beim Thema Softwareentwicklung.
Gestern war ich auf dem Abend, ging es auch über innovative Datenverarbeitung. Und dann habe ich zu den zwei Männern, die da waren, gesagt, ihr wart ja schon irgendwie Innovators, wenn ihr schon so früh damit beschäftigt wart. Das gilt ja für dich eigentlich auch, Miriam. Das war ja noch gar nicht so ein Thema, oder was so... Ich meine, was so hot ist, wie es heutzutage ist, wie bist du dazu gekommen? Also dieses Interesse, kam das auch aus der Familie heraus oder?
Nee, gar nicht. Also aus der Familie kam das gar nicht. Also ganz ehrlich, es war ganz lustig. Ich schreibe sehr gerne. Also ich wollte eigentlich immer Journalistin werden, ganz lange Zeit, und Autorin, und war in dem Zuge einige Jahre Chefredakteurin der Schülerzeitung bei uns an der Schule und habe in dem Zuge mich in der Tat zum Beispiel eine Umstellung auf die erste Software, die wir damals genutzt haben. Microsoft Publisher war das. Also da 95, 94, 96, irgendwie sowas in der Zeit. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass mir eigentlich, ich sag mal, das Managen, das Koordinieren in dieser Rolle viel mehr Spaß macht und auch diese Software einführen, das allen Leuten zeigen, wie das geht, wie sie jetzt da ihre Texte schreiben. Das machte mir in der Tat viel mehr Spaß, als selber was zu schreiben. Und so kam ich irgendwie zu der Idee, ach, irgendwie sowas mit Computern, das macht ja eigentlich schon Spaß. Ich habe dann Webdesign selber, mir hat HTML so ein bisschen beigebracht, wie das ganz viele so gemacht haben. Und bin dann über diesen Berufsausbildungsweg des Fachinformatikers, der wurde damals eingeführt, 1998, bin ich gestolpert und dachte, ach, so Studium, weiß ich nicht, ich wusste nicht so richtig, was ich studieren sollte. Machst du das erstmal, das kann nicht schaden. Und in der Tat, das hat sich ja total bewahrheitet. Also das hätte ich niemals gedacht, wie sehr das dann wahr geworden ist. Also dieser, ich viele, die später gesagt haben, ich bin in der und der Profession gut, aber vielleicht Digitalisierung ist nicht so mein Thema. Bei mir war es halt immer andersrum. Ich kam daher, kannte mich halt sehr früh auch, also ich war da sehr im SAP-Bereich unterwegs, ERP, Infrastruktur, On-Premise und Cloud kam dann gerade so auf. Das war dann sehr meine Heimat und das hat mir in der Tat in allen Themen sehr genützt, auch wenn ich jetzt selber schon jahrelang nichts mehr programmiert habe und auch sicherlich auch gar nicht mehr gut könnte. Ja.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass du da wahrscheinlich auch gar nicht so viele Frauen in deinem Bereich da tätig waren, oder?
Nee, das war wirklich gar keine. In meiner Berufsschulklasse wirklich null. Auch sonst wenige. Aber ich habe das nie als ich habe das gar nicht hinterfragt. Also so diese Diversity-Fragen, die man sich jetzt so stellt, wenn ich jetzt auf irgendwelchen Veranstaltungen bin und da sind hauptsächlich Männer, dann sagt man ja schon so, das geht gar nicht, das können die doch nicht machen. Das hat man ja damals irgendwie gar nicht hinterfragt. Ich fand es schade. Ich hätte gerne einfach ein paar Mädels gehabt, so, aber habe da weder Nachteile empfunden noch Vorteile. Also das war halt einfach so. Und insofern, das nicht zu hinterfragen, ist ja manchmal auch wohltuend, ne? Man macht das dann einfach so und sieht das gar nicht so kritisch. Ja.
Ja, ich glaube, das hält einen ja auch da oder bestärkt einen ja auch weiter einfach zu machen, ne? Und nicht zu hinterfragen immer unbedingt. Aber ich meine, das ist ja schon mal das eine. Für mich, wenn ich dann so deine Vita lese, dann denke ich, Mensch, was für eine spannende Vita, aber auch was für eine mutige Frau. Asien, Afrika und dann Europa verschiedenes. Was hat dich nach Asien und Afrika verschlagen? Also warst du einerseits, ich sag mal, in dem Bereich auch neugierig, um andere Kulturen dann kennenzulernen? Oder war das wieder eine ganz andere Facette deiner selbst?
Nee, eher Ersteres. Also ich reise super gerne und finde, dass immer den Startpunkt, wie habe ich letztens nochmal gelesen, also der Startpunkt wirklich für auch wieder Diversity. Also Diversity ist für mich in der Tat jetzt gar nicht mal Gender Diversity, sondern überhaupt mal anzuerkennen, gerade im unternehmerischen Kontext, dass andere Wege, Dinge anzugehen, andere Hintergründe, andere Backgrounds, dass die ein Vorteil sind. Und ich finde da Reisen unglaublich wohltuend, nämlich aus der eigenen Bubble mal rauszukommen und immer, wenn wir immer so denken, ja, wie wir es machen hier, das ist doch der richtige Weg. Nee, es gibt auch tausend andere Wege und da hilft natürlich so die Exposure in anderen Kulturen, auch gerade im beruflichen Kontext, aber auch privat total. Ich habe mir in der Tat aktiv Jobs gesucht, also die da vor Ort waren. Also beispielsweise, ich war eine Zeit bei einer Beratung in Singapur im Maschinenbaubereich, was auch gar nicht so mein Thema war und bin dadurch dann nach China gekommen, was super spannend war. Maschinenbau im Grunde, Maschinen- und Anlagenbau. Und später war ich dann einige Zeit nach dem Studium bei einer Strategieberatung, die explizit viel im Ausland gemacht hat. Und so kam ich nach Nigeria einige Zeit, nach Lagos, was hochspannend war. Also auch schwierig, aber hat mich so bereichert. War sicherlich nicht die einfachste Zeit. Einfach da in so einer Kultur. Und Lagos ist wirklich eine wahnsinnige Stadt, wenn nicht die wahnsinnigste auf der Welt. War auch schwierig, kann ich auch durchaus sagen. Auch sehr arbeitsreich und auch gefährlich in der Tat. Ja, immer auch mit viel viel Polizeischutz oder so, da sich da nur bewegt. Aber mir ist da nie was passiert oder keinem von uns ist da jemals irgendwie was Gefährliches in der Tat passiert. Aber haben sicherlich auch gut aufgepasst. Aber es hat mich unglaublich bereichert. Und oft habe ich danach gedacht, was soll dir jetzt noch passieren? Was soll dir jetzt noch an Herausforderungen kommen. Du hast hier quasi Lagos geschafft und da auch viel erreicht. Aber wofür ich, also was ich jedem auch ans Herz legen kann, ich habe so empfunden, dass es eine gewisse Zeit im Leben gibt, wo einem das auch besonders leicht fällt. Das war bei mir so zwischen 26 und vielleicht 32. Man hat schon so ein bisschen Plan, was man macht und was man nicht macht, und nimmt aber viele Dinge auch vielleicht leichter und tut sich auch leichter mit vielleicht schwierigeren Gegebenheiten, sei es jetzt mal ein Hotel, was nicht so gut ist oder so. Da hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt Lust drauf, auf auch so Reisestrapazen. Insofern bin ich total froh, dass ich das gemacht habe und würde das auch jedem, der da irgendwie halbwegs Lust drauf hat, das empfehlen, weil das einfach so bereichernd ist zu sehen, nee, woanders arbeiten Menschen anders und leben anders und sind auch total glücklich und erfolgreich. Wie wir es machen, ist ein Weg, aber nicht unbedingt immer der richtige. Insofern habe ich das sehr genossen und zehre da immer noch von.
Und war dann Englisch dann hauptsächlich deine Sprache oder hast du dich
ja,
auch
in der Tat nur Englisch? Nee, nur Englisch. Ja, ich habe dann immer zwar wieder das habe ich auch in der Tat schon in der Schule angefangen, versucht ein bisschen Chinesisch zu lernen, aber Mandarin, das war nie von Erfolg gekrönt, also bei weitem nicht so, dass ich irgendwas hätte da sprechen können, also insofern nur Englisch, ja.
Konntest du gutes Englisch oder hast du da gesagt, ist egal, das lerne ich dann doch schon oder ich kann mich da schon irgendwie kommunizieren, weil ich muss gerade dran denken, mein Neffe, der jetzt anfängt mit dem Studium und sagt, Englisch, ich weiß es nicht, das Schulenglisch reicht eigentlich nicht aus, ne? Und hatte da dann doch Respekt eigentlich davor. Wie war das bei dir?
Doch, das hatte ich schon das Gefühl, dass ich das konnte. Ich war in der Schulzeit auch eine Zeit lang in den USA, da in der Highschool, in so einem typischen Auslandsjahr. Aber ich glaube, auch da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich dann dachte, naja, wenn, natürlich konnte ich das auch nicht auf beruflichem Niveau, ne, in so einem Business-Kontext jetzt super gut, aber ich dachte dann immer, wenn du da bist, wirst du das ja schon schnell können, ne? Also wenn man dann der Situation ausgesetzt ist und hat da gute Vorkenntnisse, ist man dann ja auch ruckzuck da drin. Ich glaube, da hilft auch eben das gar nicht so zu hinterfragen und einfach loslaufen und wenn man dann da ist und das reicht nicht, und das war aber, glaube ich, bei mir auch in dem Maschinenbau-Kontext, dass ich da auch nicht immer alles verstanden habe, aber dann lernt man es halt, ne? In dem Moment. Also das nicht immer, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir heutzutage vielleicht viel zu sehr immer auf so einer Sicherheitsschiene sind und manchmal hängt immer von den Persönlichkeiten ab, ne? Und immer versuchen, alle Risiken da vorher auszuschließen und alles perfekt zu können. Aber das hält einen natürlich auch davon ab, einfach mal Dinge anzugehen. Aber ich fühlte mich da halbwegs gut sicher und genau, hatte da keine.
Ja, ich habe letztens irgendwie so einen schönen Satz gehört, lieber Fortschritt statt Perfektion.
Genau,
fand ich total schön. Den finde ich, der passt jetzt hier irgendwie so ganz gut. Was hast du denn, also kannst du so ein paar Learnings sagen, die du für dich so mitgenommen hast? Ich stelle mir das total crazy vor, so Miriam mit zwischen 26 und 32 mal eben kurz in Nigeria, in China, in Singapur, in der Männerdomäne. Was konntest du da für dich rausziehen? Kannst du vielleicht so ein, zwei Sachen sagen, wo du sagst, ja, das habe ich konkret gelernt oder?
Ja, also auf jeden Fall eben, was ich gerade sagte, diesen Punkt, an den ich mich auch immer wieder erinnern muss, weil man verdrängt ihn ja auch irgendwie, dass wenn wir Sachen auf eine bestimmte Art und Weise machen, und wir arbeiten jetzt ja auch viel internationaler und globaler als noch vor 20 Jahren, aber bin schon aufgewachsen in so Unternehmenskulturen, wo man dachte, es gibt einen ganz klaren Weg, der ist in Deutschland ja vielleicht auch immer recht perfektionistisch, so ein bisschen ingenieursgetrieben, sehr strukturiert, eher sehr sicherheitsorientiert und risikoavers, dass der ist gut und der hat ganz viele Vorteile, der hat aber eben auch Nachteile. Das war ein Learning, gerade so im asiatischen Raum habe ich oft gedacht, diese Progressivität und diese Freude an Innovation und einfach mal nach vorne laufen und sich auch nicht so viel Zeit nehmen mit Veränderungen. Also das erlebe ich sehr bei uns heutzutage im vielleicht in ganz Europa, auf jeden Fall in Deutschland, das wird uns doch sehr schwer tun mit schneller Veränderung und da sehr, sehr viel Zeit brauchen, sei es jetzt eben Nachhaltigkeit, Digitalisierung in ganz vielen Themen. Und das habe ich da überhaupt nicht erlebt. Also das liegt natürlich auch in der Historie und anderem, man kommt von einem anderen Stand her sozusagen, aber das fand ich sehr beeindruckend, was ich ja wirklich mitgenommen habe und in Afrika sicherlich auch das Thema, es war auch irgendwie so eine Stereotype, aber ich habe so erlebt, diese Fröhlichkeit und Herzlichkeit, aber einfach auch Fröhlichkeit. In schwierigsten Bedingungen, es ist wenig vieles läuft schief irgendwie, wenn ich hin bis zu ganz chaotischen Verhältnissen und trotzdem immer ein Lachen oder nicht immer ein Lachen, aber meine Zeit zu haben, auch für Spaß, für ja, lustig sein, zusammen Mittagessen und sich kaputt lachen, was vielleicht bei uns, wo wir immer eher auch mit manchmal mit so einer negativen Brille rumlaufen. Mhm. Und das fand ich sehr beeindruckend.
Das zeigt mir wieder eigentlich, ne, es braucht gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Ne? Und wir denken dann oft, ne, es muss irgendwie schon alles sein, aber manchmal ist es ganz einfach, ne, das vielleicht auch das Glück zu sehen, ne, was gerade da ist und das zu feiern und nicht auf das große Glück immer unbedingt zu warten.
Ja, absolut. Weil das ist sowieso, das funktioniert sowieso nicht. Ne? Also auch da ist der Weg das Ziel. Ne? Ja, ja. Dieses, ich warte jetzt, wenn das passiert ist und wenn wir endlich die Reform haben oder wenn endlich da vielleicht ein, was weiß ich, ein Investitionsstau aufgelöst ist oder wenn die Wirtschaft so und so läuft, dann läuft es richtig gut, dann gucke ich positiv in die Zukunft. Ja, das wird nicht passieren. Ne? Es gibt immer irgendwas und wir müssen da halt jetzt konstruktiv nach vorne gucken und uns auch an den Sachen freuen, glaube ich, die gut sind. Das vermisse ich manchmal hier.
Und Miriam, wenn wir jetzt so reden, dann, also einerseits, für mich kommst du sowieso richtig wie so ein Machertyp, ne, auch rüber, im Sinne von einfach Sachen anpacken und tun. Braucht es das, wenn man sich selbstständig macht? Du bist ja jemand, die gegründet hat, also nicht nur selbstständig, du gründest ja Firmen, du hast eine Verantwortung für Mitarbeiter, du hast da den Glauben, ne, dass die Idee, dass das Unternehmen voranzubringen, erfolgreich zu machen, dann wieder mit was Neuem zu starten. Wo holst du die Energie her und was braucht es, ja, sage ich mal, vielleicht auch, um diesen Mut zu haben, gerade in den heutigen Zeiten, um eben zu gründen?
Also ich empfinde das gar nicht so als mutig, weil ich denke immer, ich bin ja sowieso wirtschaftlich abgesichert in Deutschland. Also die Frage ist immer, wovor hat man Angst? Ne? Ich habe nicht Angst, dass ich auf der Straße lande. Das wird ganz, ganz sicherlich nicht passieren. Insofern denke ich immer, wir haben hier solche Auffangsysteme. Also wenn ich auch eine Kapitalgesellschaft gründe, passiert mir persönlich erstmal nichts. Ne? Das kann natürlich immer schief gehen, aber ich empfinde das gar nicht so als so ein großes Risiko. Aber ich glaube, diese Risikoaffinität, die hilft auf jeden Fall in der Gründung. Ich glaube, wenn man sehr risikoavers ist, dann wird man da nicht glücklich, weil man natürlich immer in Risiken läuft, dass eine Sache vielleicht nicht funktioniert, auch wenn man alles dafür getan hat. Und manchmal hat man die Sachen eben, die externen Umstände, auch nicht in der Hand. Insofern hilft das, glaube ich, schon. Die Energie, wo nehme ich die her, das für mich ist immer ganz wichtig gewesen, gerade in den letzten Jahren, dass ich einfach meine Zeit, meine Arbeitszeit, und wir arbeiten alle in der Regel viel, stecken viel Lebenszeit da rein, dass ich da was tue, wo ich denke, das hat irgendwie Sinn gemacht. Das hat, ich will gar nicht so das Wort Purpose, das Riesenwort bemühen, aber das hatte für mich eine gewisse Sinnhaftigkeit. Das hat Sinn gemacht, dass ich da meine Zeit reinstecke und die nicht vielleicht mit meinen Kindern oder mit Sport oder irgendwas anderem dafür nutze. Und das treibt mich im Grunde an. Das treibt mich an. Und wenn man dann noch sieht, hey, das geht in eine gute Richtung und ich kann andere Menschen damit irgendwie beflügeln oder die unterstützen, sei es Mitarbeitende oder man hat ein tolles Team, die nachher sagen, hey, gute Sache, oder auch Kunden oder Geschäftspartner, dann motiviert mich das wahnsinnig. Für mich gäbe es aber nichts Energiezehrenderes in der Tat, wenn ich die ganze Zeit in was stecke, wo ich denke, das hat eigentlich keinen tieferen Sinn. Also das ist vielleicht höchstens da, um irgendwie Zeit abzusetzen und Geld zu verdienen. Das würde mir gar keinen Spaß machen. Insofern ist das ein ganz großer Antreiber für mich. Und braucht man so einen Macher, gehen? Das hilft sicherlich, aber es ist natürlich auch nur eine Facette. Es ist eine Facette, die bei sowas hilfreich ist. Ich bin eher der Typ immer, ich glaube auch, dass es mein Team sagen würde, die immer eher sehr schnell nach vorne springt und sehr schnell was umsetzt und die Sachen nicht bis ins letzte Detail A bis Z prüft, sondern einfach mal losrennt. Auch da, glaube ich, braucht es halt immer ein gutes Team. Es braucht halt die losrennen. Es braucht aber auch die ein bisschen Bedenkenträger, die dann sagen, warte mal ab, haben wir das richtig durchdacht? Sollen wir dann nochmal irgendwie die Risiken abwägen? Insofern, glaube ich, braucht es da einfach so diese Mischung. Und ich bin super dankbar, dass wir die aktuell im Team, glaube ich, genauso haben und da auch Leute dabei sind, die dann mal sagen, ja, warte mal, oder lass mal einen Gang zurückschalten und noch mal einmal länger drüber nachdenken.
Ja, und gemeinsam kommt man weiter, ne? Letztendlich. Wie ist das jetzt? Weil diese Sinnhaftigkeit, aber ne, du sprichst auch gerade schon das Team an bei dir in deinem Unternehmen bei DeepSkill. Vielleicht magst du kurz erzählen, was ihr macht. Finde ich auch ganz spannend, weil ich durfte ja, wie gesagt, mit euch schon zusammenarbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch für den einen oder anderen, der uns zuhört, interessant ist.
Ja, sehr gerne. Also DeepSkill, wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, dass wir Unternehmen befähigen, ja, Mitarbeitende und Führungskräfte bestmöglich auszubilden, weiterzuentwickeln und das in den sogenannten Future Skills oder Deep Skills, also emotionale und soziale Kompetenzen, wie zum Beispiel Resilienz, aber auch Führungsfähigkeit, Kommunikation, sich eigene Ziele setzen und die gut erreichen, aber auch problemlösungsorientiert, konstruktiv und optimistisch nach vorne schauen. Das sind alles Themen, die wir schulen in Unternehmen und das Ganze machen wir mit einem AI-basierten Ansatz, einem plattformbasierten Ansatz, der im Grunde für eine bestimmte Zielgruppe, für ein bestimmtes Unternehmen die optimale Lernreise zusammengesetzt aus kleinen Selbstlerneinheiten, aber auch Coachings, Trainings, Live-Trainings zusammenbaut. Und so haben wir wirklich immer eine passgenaue Lernreise über verschiedene Monate für eine bestimmte Zielgruppe in einem Unternehmen, die optimal in Inhalten und auch den Trainern und Coaches passt. Und das machen wir für ganz viele Unternehmen, wirklich eigentlich über alle Branchen hinweg, in der Regel Mittelstand. Ja, im Grunde ganz viele Experten, Fachkarrieren, Talentprogramme, jede Menge Führungsprogramme. Und das macht wirklich unglaublich viel Freude, weil diese Passgenauigkeit eben dazu führt, dass ja in der Regel eine ganz große Relevanz in den Inhalten da ist und die Menschen wirklich an den Themen sich weiterentwickeln können, die gerade in dem Moment, in der Situation für sie relevant sind. Und was mir da immer noch wichtig ist, also ich bin ja auch BWLer und das auch durchaus mit Herzblut, dass es in diesem unternehmerischen Kontext, also so eine Synergie gibt zwischen Unternehmenszielen und das, was das Unternehmen gerade braucht, und den individuellen Zielen. Mhm. Und das kann man in dem Thema, das ist so schön an diesem Thema Training und Weiterbildung in diesen Kompetenzen, so wunderbar vereinen. Also man kann dem Einzelnen was Gutes tun und gleichzeitig aber auch strategische Ziele damit bedienen. Und genau, das machen wir seit 3-4 Jahren. In Summe sind 20 Mitarbeitende in Köln und Hamburg und arbeiten mit ganz, ganz vielen tollen Trainern und Coaches, ja auch wie dir zusammen.
Und ich finde es so spannend, weil du sagst, gerade so die Soft Skills, Deep Skills, ne, wie du umschreibst, das emotionale Intelligenz. Was macht das, oder anders gefragt, ist das heutzutage, kriegt das immer mehr Wichtigkeit oder hat man Angst, dass es vielleicht in der digitalen Welt, ne, irgendwo verloren geht? Oder wieso gerade das, sage ich jetzt mal?
Ja, also super Frage. Ich glaube, dass das deutlich mehr Wichtigkeit bekommen hat und noch mehr Wichtigkeit in unserem ganzen Kompetenzspektrum einnehmen wird. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen, also ich kam eigentlich darauf, ich bin ja, wir haben ja jetzt auch viel erzählt, darüber gesprochen, was ich früher gemacht habe. Ich bin weder Psychologin noch HRlerin, was man vielleicht denken könnte bei dem Thema, was ich mache. Ich kam eigentlich aus dem ganz klassischen Business und habe da sehr oft gedacht, ob ein neuer Produktlaunch oder so eine neue Initiative, eine neue Vertriebsinitiative zum Beispiel, ob die erfolgreich wird oder nicht, hing aus meiner Erfahrung so essentiell von den Kompetenzen, nämlich genau emotionaler Intelligenz, aber auch Kommunikationsfähigkeit, Optimismus, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit von den Stakeholdern ab, also essentiell. Wenn das nicht gegeben war, waren die Initiativen meines Erachtens eigentlich zum Scheitern verurteilt. Wir haben aber sehr wenig Zeit in die Entwicklung dieser Kompetenzen quasi investiert und vielmehr in der Tat in fachliche Fähigkeiten. Und so kam ich eigentlich zu der Idee, wie könnte man das denn mit ganz vielen, bei ganz vielen, weil mein Erleben ist durchaus, dass in dieser sehr komplexen und veränderungsbehafteten Arbeitswelt, in der wir gerade sind, so gut wie alle die Weiterentwicklung in diesen Themen brauchen können, wie können wir das massenhaft quasi in die Unternehmen reinbringen? Und ich bin ja fest davon überzeugt, dass zum einen diese vielen Veränderungen, die vor uns stehen, wo wir mittendrin sind, Multikrisen, also ganzen Transformationsthemen, die wir vor der Brust haben, dass die natürlich dazu führen, dass diese Kompetenzen immer relevanter sind, aber das vor allem in Kombination mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz. Denn diese ganzen Routineaufgaben, die wir früher alle hatten, wie mal in Listen was raussuchen, simple Analysetätigkeiten, die uns auch immer mal wieder Luft verschafft haben, die vielleicht langweilig waren, aber ja, die uns auch mal geistig ein bisschen Luft verschafft haben. Wir hatten ja noch vor vielen Jahren ein ganz anderes Tempo in der Arbeit auch. Mhm. Das hat natürlich dazu geführt, dass diese Kompetenzen ja sehr reflektiert mit sich selber da auch umzugehen, problemlösungsorientiert, sich immer gut zu priorisieren, viel, viel wichtiger geworden sind. Und in Zukunft, da bin ich fest von überzeugt, wird das noch viel, viel, viel relevanter, weil künstliche Intelligenz, die ja langsam erst Stück für Stück in alle Funktionen und Branchen Einzug erhält, natürlich dazu führt, dass all diese Kompetenzen, die der Mensch nicht alleine kann, also die eine Automatisierung oder KI besser kann, dass die auch von der abgenommen werden wird. Mhm. Und uns bleiben dann sozusagen diese Human Skills, die nur wir Menschen können, wie Empathie, Kreativität, ja, ein besonderes Verständnis, vorausschauend denken, all diese Dinge. Insofern bin ich sicher, dass auch aus einer Arbeitsmarktentwicklung diese Kompetenzen weiter an Bedeutung erlangen, weil die Menschen, die das gut können, werden eben auf dem Arbeitsmarkt auch mehr Chancen haben als die, die das nicht können. Und das finde ich total spannend, darauf zu schauen, wie verändern sich so Kompetenzprofile im Hinblick auf digitalen Fortschritt.
Ist das erlernbar? Also kann man Empathie zum Beispiel erlernen, Herzlichkeit erlernen, Intuition?
Also die Forschung sagt da klar ja. Aber natürlich gibt es immer eine Disposition, mit der ich quasi in so ein Thema reinkomme. Basierend auf meinen Erfahrungen, auf meinen Kindheitserfahrungen beispielsweise, dem, wie ich bisher gelebt und gearbeitet habe. Aber es gibt natürlich immer so ein Entwicklungsfenster sozusagen. Also von einem gewissen Stand aus kann ich mich entwickeln. Und ich glaube, wir kennen das auch alle von uns selber. Es startet immer mit einer Reflexion, erstmal anzuerkennen, ah ja, das ist überhaupt wichtig. Das ist in einem bestimmten Kontext auch in meinem Job wichtig. Und da sozusagen Stück für Stück meine Selbstreflexion zu schulen und eben auch Dinge einfach einzuüben. Mhm. Insofern, ja, das ist erlernbar, aber natürlich nur zu einem gewissen Grad. Ne? Wenn ich mit solchen Themen nie was zu tun gehabt habe und mir das vielleicht auch schwerfällt, ich vielleicht jetzt in dem Beispiel zu bleiben, ein nicht besonders herzlicher Mensch bin, dann werde ich nicht durch ein 6-Monats-Training zum herzlichsten Menschen, den ich je gesehen habe. Aber ich habe meine Sensibilität dafür, dass es ein relevantes Thema ist. Mhm. Und ich kann mich selber auch daran erinnern und da quasi selber darin schulen, ja, auf Menschen vielleicht mal mit dem Lächeln zuzugehen. Insofern ist es definitiv relevant.
Und wie du wahrscheinlich gerade eben schon gesagt hast, auch um zu gucken, sonst im Team. Ne, wer hat das? Wer kann das? Man muss ja auch nicht alles selbst können. Ne? Ich glaube gerade, wenn man in einer Führungsposition ist, auch eben zu schauen, dass man nicht die Leute vielleicht annimmt, die einem ähneln, sondern die vielleicht auch Kompetenzen haben, die bei einem selbst vielleicht gar nicht so stark ausgewickelt sind. Ne?
Und dafür muss ich ja erstmal anerkennen, dass es relevant ist, ne? Dass es überhaupt ein wichtiges Thema ist, zum Beispiel empathisch zu sein. Ne?
Und ich sprach diese Woche auch mit einer Geschäftspartnerin darüber, wie wichtig Vorbilder sind. Wie siehst du das? Also, dass man das auch im Umfeld oder bei den eigenen Eltern, ne, oder wenn man selbst Elternteil ist, ne, das auch vorlebt oder eben als gute Führungsperson vorlebt, sodass eben auch Mitarbeiter auch davon lernen können und das sich vielleicht abschauen können.
Ja, absolut. Aber auch, ebenso wichtig, zu thematisieren und das einfach auch angstfrei zu thematisieren, wenn ich was nicht kann. Ne? Und einfach zu sagen, da bin ich vielleicht, also auch punkto Herzlichkeit wieder. Mhm. Ich weiß selber vielleicht, dass ich da nicht so der Herzlichste bin. Ich kann das aber in meinem Team mal ansprechen und einfach mal besprechen. Ne? Wie wirkt das auf euch? Ich weiß, dass das so ist. Das liegt jetzt nicht an euch. Das kann ja auch schon eine ganz große Kraft haben. Aber dafür muss es mir natürlich erstmal präsent sein.
Ja, obwohl ich glaube auch, dass da heutzutage, also wenn ich das vergleiche mit früher, da war ja fast gar nicht möglich, Schwächen zu zeigen. Ne? Und heutzutage, glaube ich, ist diese Transparenz, dass man eben sagen kann, das kann ich nicht so gut, die ist schon in vielen Unternehmen auch gegeben, oder? Und auch eine Fehlerkultur, die erlaubt wird. Wie erfährst du das?
Absolut, doch, absolut. Also wenn ich das auch vergleiche mit meinem Berufsalltag, so vor 15 Jahren eben, genau wie du sagst, habe ich genauso erlebt. Also Emotionen gehörten gar nicht in die Arbeitswelt. Also aus meiner Erfahrung war das totales No-Go, Privates so oder auch eben, wie geht's mir heute, in so einem Berufsalltag mitzubringen und zu zeigen. Es gehörte ja so aus meinem Erleben eigentlich zur Professionalität dazu, das genau nicht zu tun. Und das behindert natürlich total. Das behindert einen selber stark. Aber glaube auch in der Authentizität und in Menschen zu motivieren und mitzunehmen, ist es natürlich ein Problem. Insofern erlebe ich das auch so, genau wie du, dass das sich sehr verändert hat und vielleicht auch durch Corona und diese Remote-Work, wo alle so ein bisschen auch Einblicke in die Häuser von allen hatten plötzlich und man dann auch sehr oft häufig auch so in der Zeit Schwächen ausgetauscht hat und vielen ging es nicht so gut. Vielleicht hat das auch nochmal dazu beigetragen, aber ich erlebe, dass sich da extrem viel geändert hat. Andererseits erlebe ich auch heute manchmal als schwierig den Umgang ja, ich will nicht sagen, ja, vielleicht mit ein bisschen zu viel mitbringen oder nicht zu viel mitbringen, aber diese Balance zwischen, ja, ich bin ein privater Mensch und der hat einen Background und da ist vielleicht mal ein Streit passiert morgens oder wie auch immer oder dem geht's vielleicht nicht gut. Trotzdem habe ich natürlich einen beruflichen Kontext, wo ich dann trotzdem auch eine gewisse Leistung erbringen muss. Diese Balance, das ist vielleicht ein bisschen erschwerend dazugekommen, weil das natürlich schwerer fällt.
Absolut, ja, wo setzt man Grenzen, ne? Und genau. Wo ist Erwartungsniveau, sage ich mal auch, aber wo ist vielleicht auch eine gewisse Professionalität gefragt, ne? Ja. Und der ist nicht immer natürlich das Private ein Thema, ne? Oder wichtig, ja. Vielleicht, wenn wir so zurückschauen, schaue ich auch ganz gerne mit dir einmal zurück auf die junge Miriam. Denn eine Frage in meinem Podcast ist immer, welchen Ratschlag würdest du der jungen Miriam geben? Und zu einem Zeitpunkt darfst du dir aussuchen, wie alt du da warst. Ein Ratschlag, den du vielleicht damals ganz gut hättest gebrauchen können.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde zurückschauen auf so eine Zeit, wo ich... ja, so späte Grundschule, dritte, vierte und dann vielleicht fünfte, sechste Klasse. Ich war in der Tat ein extrem schüchternes Kind. Also ganz extrem. Unglaublich ängstlich im Umgang. Also ich weiß noch, wie meine Mutter immer sagte, da war ich bestimmt schon 11, 12, wenn ich mal beim Arzt oder beim Friseur oder so anrufen sollte, um einen Termin zu vereinbaren, da habe ich mich gesträubt. Ich wollte mit keinem Menschen sprechen. Wenn Handwerker bei uns im Haus waren, habe ich mich versteckt, bis die weg waren. Das finde ich auch irgendwie total spannend selber, dass das so war. Und da hätte ich, glaube ich, den Ratschlag gegeben, ja, hab keine Angst, mach dir keine Sorgen. Wenn du mal irgendwas falsch machst, wenn du irgendwie mal was vermeintlich Blödes sagst, ist es nicht so schlimm. Nimm alles mal mit ein bisschen mehr Leichtigkeit. Ich weiß nicht, ob das gefruchtet hätte, aber den Rat hätte ich mir gerne gegeben.
Desto besonderer ja eigentlich dein Lebenslauf, den du dir da so geschaffen hast, ne, mit ins Ausland gehen und auch nicht mal eben kurz normales Ausland, sondern auch wirklich in ganz andere Kulturen einzutauchen und eben ganz andere Themen vielleicht auch zu machen, zu gründen. Was sagen denn deine Eltern? Also das finde ich spannend, die dich dann ja auch als junge Miriam kennen. Und wenn die heute so auf dich schauen, die müssen ja auch wahnsinnig stolz sein, welchen Weg du gegangen bist.
Ja, was sagen die? Ich glaube, die würden sagen, auch wir haben da immer dran geglaubt. Wir haben da immer dran geglaubt. Aber es war auch nicht immer einfach mit mir. Ich glaube, das würden sie auch sagen. Also in der Jugend war dann meine Risikoaffinität auch durchaus gegeben. Also da war es auch nicht immer einfach mit mir. Und die haben immer sehr viel Freiheiten gelassen. Das hat auch, glaube ich, dazu geführt, dass ich dann auch diese Wege gegangen bin. Also sehr viel Freiheiten, muss ich wirklich sagen. Ja, sicherlich sind die stolz, ganz bestimmt. Aber ich glaube, die haben das, ich weiß gar nicht, das ist eine gute Frage. Ich muss sie eigentlich mal fragen. Natürlich haben die das so gesehen, dass ich auch so schüchtern war und das so relativ ängstlich war. Aber ob die sich darüber gewundert haben, weiß ich gar nicht. Also wie die das so wahrgenommen haben, ist eine gute Frage. Muss ich eigentlich mal mit ihnen besprechen.
Aber es ist verrückt, ne? Manchmal, wie andere an einen glauben, ne? Und ich sage ja immer, der Podcast heißt ja auch Glaub an dich, ne? Dass eben aber manchmal eben andere da viel mehr auf einen setzen oder vertrauen, als dass man das selbst tut, ne? Und da auch dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln letztendlich, dass man eben selbst auch total viel schaffen kann.
Ja, absolut.
Ja, also nochmal so vielleicht für alle, die uns zuhören, glaub an dich, ne? Wir glauben an dich. Ja, Miriam, am Ende frage ich immer so, habe ich noch ein paar kleine, kurze Fragen, Antworten. Und zwar rückblickend gesehen, was war für dich dein größter Erfolg bis jetzt?
Also es hört sich zwar so ein bisschen cheesy an, aber in der Tat am stolzesten bin ich auf meine Kinder. Oh. Glaube ich, so ein bisschen cheesy, aber das war, dass ich mich dazu entschlossen habe, ich wollte nicht unbedingt Familie haben, das war für mich gar nicht so ein Thema, habe dann aber doch eben zwei Söhne bekommen und da bin ich unglaublich froh, dass ich das so gemacht habe und da auch nicht, mir war immer, ja, wie man, glaube ich, jetzt auch gehört hat, Job und Karriere und was erreichen und viel machen und Dinge nach vorne bringen, sehr wichtig und ich bin froh, dass ich das trotzdem durchgezogen habe mit der Familie und das ist in der Tat eine große, große, größte Bereicherung in meinem Leben. Sonst bin ich in der Tat sehr stolz, wie sich jetzt DeepSkill entwickelt hat. Da bin ich richtig stolz drauf.
Und war das einfach mit zwei Kindern und Gründen und allem? Also was hat dir da am meisten geholfen? Vielleicht auch, um das zu vereinen, ne? Was ja viele fragen, ne? Wie kann ich Karriere und Kinder, Familie vereinen?
Ja, also in der Tat fand ich es schwieriger im Großkonzern. Davor war ich ja einige Jahre im Großkonzern, in einer VP-Position sozusagen, also da in so einer größeren Teamleitung. Das fand ich schwieriger, weil man viel mehr extern von externen Faktoren getrieben ist und sich Meetingzeiten nicht legen kann und eigentlich ob sehr früh morgens oder recht spät abends in irgendwelchen Calls drin ist und das wenig verändern kann und wenig beeinflussen kann. Insofern fand ich, und ich bin auch deutlich mehr gereist, das fand ich schwieriger. Alles in allem ist es natürlich nicht super leicht. Aber ich glaube, es ist für Väter auch nicht leicht. Also es ist für Eltern generell nicht leicht. Vor allem, wenn zwei Elternteile Vollzeit in einem ambitionierten Job arbeiten. Aber ich denke auch immer da, es ist ja auch selbst gewählt. Also auch, hätte auch einer von uns Teilzeit arbeiten können. Wir haben es so gewählt. Und wenn man gut organisiert ist, gibt es auch eine Menge Supportsysteme, ne? Also klar, das ist auch aus einer Position, wo beide vielleicht ganz gut verdienen oder ja auch gewisse finanzielle Möglichkeiten haben, jetzt Kindermädchen oder sowas sich dazu zu holen. Das sieht sicherlich in anderen Situationen schwieriger aus, aber alles in allem erlebe ich mit einem gewissen Organisationsaufwand. Und das ist halt schade, dass das so ist in Deutschland. Aber wenn man sich organisiert und das Ganze wie so ein Projekt angeht, also Kita-Platz und Betreuung und Nachmittagsbetreuung, findet man auch Unterstützung. Mhm. Und ich finde natürlich, dass sich in der Tat durch viel Remote-Arbeit die Gesamtsituation entschärft hat. Also ich war früher immer bis 8 Uhr abends im Büro, wo ich noch eine Stunde Fahrzeit hatte. Das wäre gar nicht möglich. Also das wäre ja heutzutage mit Kindern gar nicht mehr denkbar und möglich. Und wäre das nötig, dann wäre das nicht machbar gewesen. Aber ja, indem ich eben meist circa 2 bis 3 Tage meinen Mann ebenso von zu Hause aus arbeiten, geht das eigentlich alles in allem ganz gut mit entsprechenden Großeltern und vielen Unterstützungen, die wir rundherum uns aufgebaut haben.
Ja, da ist man auf jeden Fall, das Plan wird einem in einem, ich sag mal, stärker ausgearbeitet, dass man das gut
kann.
Absolut, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, Organisation ist alles und letztendlich. Gibt es etwas, worauf du nicht mehr verzichten möchtest?
Also worauf ich nicht mehr verzichten möchte, ist in der Tat so die Freiheit, die Dinge zu tun, die ich wichtig finde, beruflich gesehen jetzt, ne? Also diese Freiheit, ich könnte mir zwar auch immer vorstellen, theoretisch jedenfalls in ein Angestelltenverhältnis zurückzugehen, wenn das eine spannende Position wäre, aber ich weiß nicht, wie ich damit klarkäme, dass man dann doch auch manchmal, egal in welcher Rolle man ist, Dinge machen muss, wo man denkt, eigentlich ist das jetzt Quatsch. Also eigentlich macht das jetzt keinen Sinn, dass ich das jetzt hier so mache. Und das empfinde ich als so cool, dass ich eigentlich jeden Tag die Dinge mache, wo ich denke, das ist jetzt strategisch am wichtigsten. Oder auch, das macht mir jetzt gerade Spaß. Das ist, finde ich, richtig befreiend.
Ja, ich denke das auch manchmal, ne, gehe ich nochmal zurück, wenn eine spannende Sache ist. Man sie hört oder sieht ja schon mal manchmal. Ich habe zu meinem Mann gesagt, irgendwie ist man auch irgendwie versaut in dieser Selbstständigkeit, ne, wie man sich den Tag auch einteilen kann. Heute Morgen zum Beispiel habe ich einfach bis 9:30 erstmal Sport gemacht, weil mir das auch wichtig war, ne, und habe dann angefangen zu arbeiten erst, ne. Ja, das ist auch nicht was man einfach mal so machen kann im Angestelltenverhältnis, das verstehe ich total. Hast du Vorbilder? Weil wir gerade über Vorbilder sprachen, ne?
Ich habe keine das eine Vorbild. Also ich pick mir bei vielen Leuten, ich lese sehr gern Biografien, da picke ich mir immer gerne Sachen raus oder finde Sachen besonders inspirierend, ne? Wie bestimmte Menschen Dinge angegangen sind, auch wenn es vielleicht Menschen sind, wo ich auch Dinge kritisch sehe, ja, was die dann später gemacht haben. Aber ich glaube, ja, also was ich da auch immer, in der Tat, was ich inspirierend finde bei so großen Helden, sag ich mal, Barack Obama oder sowas, die man einfach von außen betrachtet, einen tollen Werdegang findet, wenn man dann solchen Biografien Glauben schenkt, naja, das sind auch ganz normale Menschen, ne? Die haben auch ihre Sorgen und ihre Nöte und haben Sachen falsch gemacht sind nicht so geboren worden, ne? Sondern sind auf ihrem Weg, haben die einfach einen gewissen Weg eingeschlagen und sind denen mit sehr viel Konstanz oder auch ja, dabei bleiben, weitergegangen. Das finde ich im Grunde in so einem Gesamtbild inspirierend. Aber ich habe nicht das eine Vorbild, das kann ich nicht sagen. Nee.
Und dann die letzte Frage, hast du ein Lebensmotto, Miriam?
Also da in der Tat einfach, womit wir im Grunde gestartet sind, insofern ist das ein ganz schöner Bogen.
Ja, das ist schön.
Ja, geh einfach voraus, sei nicht so zögerlich. Also das sage ich auch oft zu mir selber, weil es mir oft auch nicht gelingt. Ne? Muss ich mir das oft selber auch sagen. Ja, sei nicht so zögerlich, hab keine Angst, geh einfach den nächsten Schritt. In der Situation wirst du die Probleme, die dann möglicherweise auftreten, schon lösen können. Und Das ist im Grunde mein Motto. Wenn du auf irgendwas Bock hast, mach's einfach und geh los. Und das hat auch sich bisher immer bewahrheitet, dass es gut war. Und dass selbst wenn was nicht gut geklappt hat, habe ich unglaublich viel gelernt und da eigentlich nie was bereut. Und das ist eigentlich mein Motto. Mach einfach dein Ding, geh los und sei nicht so zögerlich.
Schön. Ja, wahrscheinlich, wenn ich dich höre, das fühlt sich gut an, wahrscheinlich auch aufs Bauchgefühl hören.
Ja, man weiß eigentlich schon, was gut ist. Das weiß man eigentlich immer in Wahrheit, ne? Ja.
Zum Abschluss, liebe Miriam, ziehen wir immer noch so eine Upgrade Yourself Impulskarte, die du jetzt nicht vor dir hast, aber die ich hier im Schälchen vor mir habe. Und wenn du Stopp sagst, dann ziehe ich die Karte raus, die gerade in meinen Fingern ist.
Stopp.
Okay. Ah, oh. Ich liebe die Karten immer so. Ja, da steht drauf und ich finde es sehr passend. Lernen.
Ah, sehr schön. Ja.
Lernen. Kriegst du direkt für einen Impuls?
Ja. Ja, also Lernen als Geschenk zu betrachten und als Konstante im Leben, wirklich als Geschenk. Also wir sind ja durch so Schule in der Regel vielleicht auch ein bisschen negativ geprägt und oh, lästig, aber das als Geschenk zu betrachten und das einfach als Chance, kontinuierlich seinen eigenen Weg weiterzugehen und sich immer mehr zu dem zu bewegen, was man wirklich will, das ist auf jeden Fall auch ein Lebensmotto von mir.
Super, ja, ich hatte direkt so, bei mir kam direkt Deep Skill irgendwie so nach vorne, weil ich dachte, ja, ne, da helft ihr auch mit eurer Plattform eben Leuten, ne, etwas beizubringen, zu lernen und sie miteinander auch noch zu vernetzen, so ganz schön, digital oder eben vor Ort. Ja, also lernen, ja, vielleicht auch die Frage an dich, die uns oder der uns zuhört, wann hast du das letzte Mal etwas gelernt und was war das? Ich lerne zum Beispiel jetzt gerade über Duolingo Französisch, das ist jetzt ganz neu, mache ich seit 88 Tagen und gerade immer so eine ganz schöne Verfolgung, also das lerne ich zurzeit. Hast du auch gerade irgendwas, was du lernst, Miriam? Ah ja, und ich mache so eine HBDI-Zertifizierung noch, das ist auch noch meins im Moment, ja.
Was Strukturiertes, wo ich eine Sache strukturiert mache, in der Tat nicht. Ja, wir machen im Moment ganz viel, in der Tat, KI-gestütztes Lernen. Da recherchiere ich gerade viel und wie können wir KI für unsere Lernprozesse noch besser einsetzen. Aber eher unstrukturiert, also indem ich mir einfach überall Informationen suche und ziehe und Beispiele suche und
genau, das ist ja auch manchmal sehr entspannt, oder? Um auf die Art und Weise zu lernen. Also nicht im Sinne von, ne, du musst da zu einem bestimmten Ziel kommen oder diese jetzt einfach ja, sich inspirieren zu lassen von dem, was es schon so gerade gibt.
Ja, ja, mir hilft halt immer total, so eine eigene Relevanz zu haben. Ne? Also beispielsweise, wir wollen selber jetzt bestimmte Sachen ausprobieren, haben da bestimmte Sachen entwickelt und wenn ich das dann direkt anwenden kann, das hilft mir total. Ja, genau, deswegen beschäftige ich mich gerade damit. Und ein anderes Thema, ganz was anderes. Ich plane gerade einen Halbmarathon zum ersten Mal zu laufen und beschäftige mich so ein bisschen mit der Frage, wie mache ich den besten Laufplan? Wann muss ich welche Läufe absolviert haben, damit ich da gut durchkomme? Und lese da auch gerade einiges zu.
Oh, total viel Respekt und ganz viel Erfolg, Miriam. Ich habe ihn einmal im Wettkampf gelaufen und ein paar Mal im Training. Ich fand einfach, was ich toll war, ich bin jetzt gar nicht sportlich, ne, so eigentlich, aber dieses sich selbst zu überwinden auch, ne, und etwas zu schaffen, worauf man hintrainiert, was man gar nicht, also ich zumindest nicht für möglich gehalten hätte, dass ich es könnte. Das fand ich so. Und ich bin, glaube ich, als Drittletzte angekommen oder Zweitletzte, weil ich hier in Köln Hürth gelaufen bin bei so, und da waren alles nur so ASVler, weißt du, alles so Training, ja, ne, ja. So Sportler. Die waren natürlich schon vor einer halben Stunde vor mir irgendwie da. Ich war trotzdem, aber ich bin 2:25 gelaufen oder so. Ich war sehr stolz auf mich. Man darf sich ja auch nur mit sich selbst vergleichen, ne, und nicht mit anderen.
Ja, absolut.
Ja, toi, 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 Miriam. Ich bin gespannt. Wann hast du schon ein Datum, wann du meinst, wann es losgeht?
Köln-Marathon dieses Jahr ist das Ziel.
Das ist 3. oder Oktober oder was ist das? Wann ist das immer? Irgendwie sowas, ne? Im Oktober. Drücken wir die Däumchen.
Also wer da ist, anfeuern.
Ja, ich will, dass ich mich irgendwie an die Laufstrecke stelle. Aber toi, 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 Miriam. Danke dir fürs Gespräch. Danke. Danke dir fürs Zuhören und bis hoffentlich ganz bald. Und dann sage ich jetzt hartelijke Groetjes und tot ziens. Doei!